Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongstar Versprochen. Hier gibt's ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Hallo und Tag zusammen. Versprochen ist hier, Bianca Hauder bin ich, meine Gäste heute, zwei Menschen, denen natürlich wie immer hier Fairness und Gerechtigkeit wahnsinnig wichtig sind. Und heute, da geht es um Fairness im Sport, um Fairness im Fußball, verbindet man das Thema ja nicht immer so mit. Deshalb sehr große Freude, dass du, Martin, heute Zeit für uns hast. Martin Drust, gerade in Hamburg, Marketingchef vom FC St. Pauli, Kultclub, der Club mit dem legendären Totenkopf-Logo. Und Martin selber, jetzt mit nicht zu toppender, ich finde es ja krass, Long-Lasting FC Pauli Dauerkarte. 30 Jahre hat er die schon. Hast du die damals selber zugelegt oder war es ein Geschenk?
Nee, die habe ich mir tatsächlich selber gekauft.
Ja, das ist doch mal Liebe, oder?
Ja, absolut. Also, und hallo erstmal hier in die Runde.
Und Benjamin Adrian ist da, aus Kapstadt gerade zugeschaltet. Ehemaliger Profifußballer, zuletzt für den FC St. Pauli auch gespielt. Hat dann 2005 die großartige NGO Viva Con Aqua gegründet, die seitdem daran arbeitet, Menschen weltweit zu ermöglichen, eben Zugang zu sauberem Trinkwasser zu kriegen. So um die 2 Milliarden Menschen haben das ja nicht. Und ich finde es sehr schön, was du in deinem letzten Instagram-Post geschrieben hast. Nämlich Viva Con Aqua ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Herzlich willkommen.
Moin, moin aus Kapstadt.
Ich bin sehr happy, dass ihr beide heute da seid. Wir treffen uns virtuell wie immer hier. Und das neue Jahr ist ja auch nicht sonderlich anders als das Ende des letzten gestartet. Im Fußball, ich bin ja nicht der Supercrack, aber da geht's bei Niederlagen ja auch immer nach vorne mit Blick aufs nächste Spiel. Wie ist das bei euch denn gerade? Mit welcher Durchhaltetaktik schafft ihr zwei es gerade so durch die Zeit?
Ja, du triffst mich natürlich an so einem ganz wunden Punkt, weil wir diese Saison fußballerisch nicht da sind, wo wir uns vorgestellt haben, sein zu können. Insofern, ich sag mal, wenn man hier beim FC St. Pauli arbeitet, unabhängig von einer Pandemie, muss man eine gewisse Resilienz haben. Die hilft einem dann tatsächlich auch immer in diesen unwegbaren Zeiten.
Und in Kapstadt?
Ja, Kapstadt ist, ich würde sagen, Flucht nach vorne.
Ja.
Das ist einigermaßen abgefahren. Wir hatten ja, bei uns ist ja letztes Jahr auch einiges zusammengebrochen bei Viva Con Aqua, die Pfandbecher, das alles, was Events, Menschen kommen zusammen,
Festivals, alles
ausgefallen. Trotzdem hat Viva Con Aqua in Deutschland es geschafft, das erfolgreichste Jahr in der Geschichte hinzulegen. Total abgefahren, oder? Also wir haben noch nie über mehr als 3 Millionen Euro im Jahr an Projekte weitergeleitet. Letztes Jahr ist das gelungen. Von daher, das ist schon einigermaßen abgefahren und von daher ist, ja, bei uns so, wir starten auch gerade jetzt hier mit Viva Con Aqua Südafrika und Vilha Viva, weiß noch keiner, aber geht ab 1. Februar in Kapstadt. Von daher, ja, wie gesagt, ab in die Zukunft und mit der Hoffnung, dass die Welt einfach dann auch insgesamt bald wieder normal geworden ist.
Bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer in diese beiden Sachen auch reingehen, nur kurz zur Klärung. Also den FC St. Pauli, den kennt man, ne? Auch als Nicht-Fußballkenner, Millantor-Stadion, Reeperbahn um die Ecke, Kult-Merch, ich selber habe zuletzt noch ein Babybody mit Totenkopf-Logo verschenkt, obwohl ich kein Fußballfan bin. Damit jeder aber jetzt auf dem gleichen Stand ist, was macht denn St. Pauli so besonders und warum kennen alle Leute St. Pauli?
Oha, wie lange ist denn der Podcast?
Der, du darfst dich kurz fassen. Also die Kernthemen, ja?
Ja. Ja, also der FC St. Pauli ist halt mehr als ein Fußballclub. Man könnte sagen, er steht für ein Lebensgefühl. Und der wird vor allen Dingen manifestiert durch den Totenkopf. Und dieses Lebensgefühl, das haben wir vor allen Dingen in den letzten Jahren, das war eigentlich immer in der DNA, aber in den letzten Jahren nochmal viel mehr nach vorne geholt, ist eine Wertegemeinschaft. Und diese Wertegemeinschaft steht halt für die Werte, die über viele, viele Jahre und Jahrzehnte von den aktiven Fans des FC St. Pauli sozusagen auch in die DNA des Vereins transformiert wurden. Das heißt, wir sind ganz klar politisch in dem Sinne, dass wir uns vor allem gegen jede Art von Ausgrenzung oder Herabwürdigung einsetzen. ob es jetzt Sexismus ist, Rassismus, Homophobie und so weiter. Und eben das macht uns tatsächlich besonders, weil damit auch wieder Dinge zusammenkommen, die du normalerweise im Fußball nicht hast. Das heißt, wir sind ein Lifestyle-Verein, der aber einen sehr stark subkulturellen Einfluss hat. Und dadurch sind wir auch Plattform für viele andere Dinge außerhalb des Fußballs. Kunst, Musik, Kunst Millantor vor allen Dingen mit von Viva Con Aqua mit der Millantor Gallery, ja. Genau. Ja, und insofern sind wir da also eher eine Lifestyle-Plattform als ein normaler Fußballverein. Jetzt werde ich natürlich geschlagen, wenn ich das so sage, weil das ist ja auch mal das, was man uns vorwirft, dass wir unser Kerngeschäft vernachlässigen. Das tun wir natürlich nicht, sondern wir haben einfach mehr anzubieten als andere.
Benjamin, woran hast du denn damals gemerkt, du als ehemaliger Profifußballer, der auch gut rumgekommen ist, ne, mit Stationen Stuttgart, Braunschweig, dann die St. Pauli-Vergangenheit, woran hast du gemerkt, jo, St. Pauli, da ist es anders?
Ich meine, für mich war St. Pauli, ehrlich gesagt, das habe ich mich damals selber so ein bisschen bei St. Pauli ins Spiel gebracht. Ich weiß gar nicht, ob du das so weißt, Martin, ne? Aber das war ja so, ich war bei Braunschweig und ich hätte eigentlich wieder zurückgemusst zum VfB Stuttgart, weil ich war nur ausgeliehen an Braunschweig. Und dann habe ich meinen Kollegen Fabio Morena, mit dem ich bei Stuttgart gespielt habe, der damals bei St. Pauli war, angerufen und habe gesagt, hey, sag mal dem Trainer Bescheid, ich bin in Braunschweig, ich habe keinen Bock, zu gehen, ich will zu St. Pauli, ja. Und dann am Ende hat es dann alles dann irgendwie hingehauen und ging dann ganz schnell. Aber das heißt, ich habe wirklich mich versucht, da selber mit rein zu pitchen. Warum? Weil für mich der FC St. Pauli vielleicht der einzige Fußballverein in Deutschland gewesen ist, damals ja vom Blick von außen, der meine beiden Seiten vielleicht von mir, meiner Persönlichkeit auch miteinander verbindet. Ja? Also auf der einen Seite natürlich Fußball spielen und auch Profifußballer sein und auch das irgendwie zu machen, auch beruflich, und daneben aber das Interesse an Kultur, das Interesse an Musik, das Interesse auch an politischer Haltung und so weiter und so fort. Und diese Verbindung, das sind eigentlich zwei Welten, die sind schwer miteinander zu vereinbaren in der Regel, auch in so einer Fußballkabine oder in einem Fußballverein. Und der FC St. Pauli verbindet diese beiden Welten, glaube ich, in einer Art und Weise, wie es vielleicht kein anderer Fußballverein in Deutschland macht. Und deswegen habe ich dann nach St. Pauli auch meine Karriere beendet, weil klar war, jetzt kann nichts mehr kommen, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ja.
Was soll da noch kommen? Aber das ist interessant, Benni, dass du das erzählst. Ich kann mich noch gut erinnern, als du angefangen hast, beim FC St. Pauli zu spielen, da habe ich ja auch noch nicht für den Verein gearbeitet, da war ich in dem Sinne nur Fan. Damals haben meine Bezugsgruppe und ich schon gesagt, ey, der Typ passt richtig gut hierher. Mal gucken, ob der nicht auch länger beim Verein bleibt, als jetzt einfach nur als Fußballer.
Nee, das war ja das Tragische, dass ich damals schon gut zum Verein gepasst habe. Ich habe den anderen Teil neben dem Fußballplatz, glaube ich, ganz gut inhaliert. Ja. Ja. Und aber dann auf dem Platz war es dann halt auch nicht mehr so spannend, ja, in der Zeit. Von daher, ja, passt gut zum Verein, hast du recht, ja.
Lass uns mal auch ganz kurz, damit alle auch drin sind, über Viva Con Aqua selber noch reden. Wir haben ja gerade schon mal gesagt, Wasser für alle, alle für Wasser. Und viele sind bei Viva Con Aqua ja sofort bei Musik. Man ist bei, du hast es schon eben gesagt, Pfandbecher spenden auf Festivals, bei Kunst, bei der Millantor Gallery. Kannst du ganz kurz mal sagen, Benjamin, wie ihr mit dem Sport verwoben seid?
Oh, seit neuestem machen wir einen Podcast, da kann man sagen, heute rausgekommen, erste Folge, Andreas Rettig, ja, super spannendes Gespräch, ich habe richtig viel gelernt, das machen wir ab jetzt alle zwei Wochen, also ist neu, Football for Future heißt es, einfach zu sagen, wir wollen nochmal insgesamt, kommen wir aus dem Fußball, und Sport hat immer auch eine Rolle gespielt, in verschiedenen Kontexten, natürlich durch die Kooperation FC St. Pauli, auch durch ein Programm namens Football for Wash, wo wir mit Fußball-Trainingseinheiten versuchen, den Kindern in den Projektgebieten beizubringen, wie sie mit Wasser, mit Sanitärversorgung umgehen, also spielerisches Lernen durch Fußball, und durch natürlich auch, ja, Viva Con Aqua All-Star-Spiele hat es ja schon auch gegeben und so weiter und so fort, aber insgesamt zu sagen, hey, wir haben das Gefühl, mit dieser universellen Sprache auch nicht nur Musik und Kunst, sondern auch Fußball wollen wir uns noch stärker ja auch in der Zukunft mit beschäftigen. Und deswegen gibt es zum Beispiel jetzt auch einen ganz neuen Podcast. Ja, insgesamt eben ist es so, bei Viva Con Aqua geht es darum, dass Menschen zusammenkommen, und das freut voll. Ja, und dass man nicht sagt, ich weiß es besser und ich sag den anderen, wie es läuft, sondern dass man sich gegenseitig inspiriert und dass man auf Augenhöhe zusammenkommt, egal wo man herkommt, mit welcher Hautfarbe, mit welcher Herkunft. Und das kann eben, wenige Dinge können das so gut wie Musik, Kunst und eben auch Sport oder der Fußball. Und deswegen sind das für uns Medien, die wir verwenden, um einfach Menschen zusammenzubringen. Deswegen sind die so wichtig.
Wer den hören will, der heißt Football for Future, ist auch zum Thema Nachhaltigkeit, deswegen auch sehr wichtiger Podcast zum Hören. Wenn du Martin mal einladen würdest, was wäre sowas, was du mit Martin besprechen wollen würdest?
Oh, mit Martin, da würde ich mich tatsächlich ein bisschen drauf vorbereiten, weil Martin kann man natürlich richtig spannende Fragen zum FC St. Pauli stellen. Ja, also das, was wir gerade gehört haben, war ja die Marketingpräsentation Level 1.
Ja, ja. Ja.
Jetzt ist es natürlich so, wenn jemand, der Martin, ich ja auch, lange beim Verein Umfeld unterwegs, dann weiß man ja auch, es gibt ja auch ein zweites und ein drittes und ein viertes Level. Es gibt da natürlich auch, ich sag mal, Herausforderungen oder Brüche oder Entwicklungs, so, was weiß ich, Ziele oder sowas ähnliches im Rahmen dieses Vereins, in diesem wahnsinnigen heterogenen Umfeld. Ja, also St. Pauli ist ja auch nicht einheitlich. Es gibt ganz viele verschiedene auch Strömungen, wenn man so will. Und da würde ich ehrlich gesagt da mit Martin mal einsteigen wollen, zu sagen, lass uns da mal abtauchen. Auch über die Sachen, die irritierend sind vielleicht, selbst für uns, die so eng am Verein dran sind oder gerade deswegen. Das würde ich mit Martin versuchen zu erkunden. Jetzt kommt er wahrscheinlich nicht mehr, weil er sich nicht mehr traut. Dann, aber
Einladung steht.
Wir machen das mal. Ich hab gerade überlegt, wenn man über diese Themen spricht, tue ich mir damit einen Gefallen. Ich weiß.
Ja, genau. Ja. Das ist die Frage.
Das könnt ihr dann ja nochmal nach ein paar Folgen besprechen. Wir wollen hier heute vor allem ja über Fairness und Nachhaltigkeit im Fußball sprechen. Bevor wir das jetzt tun, sagt doch mal beide, welche Wichtigkeit hat Fußball für euch und welche Wichtigkeit hat Fußball für die Gesellschaft und vielleicht auch jetzt gerade?
Welche Bedeutung hat Fußball für uns? Also ja, also ich
verdiene damit. Ja, du wolltest doch auch mal Spieler werden, ne? Also,
ja, klar. Ich verdiene ja jetzt meinen Lebensunterhalt damit. Richtig, das ist tatsächlich richtig. Ich hatte den großen Traum, wie früher viele Kinder, ich wollte tatsächlich Fußballprofi werden und war auch schwer davon überzeugt, das Zeug dazu zu haben, aber es hat nicht gelangt. Rockstar konnte ich auch nicht werden, das war mein zweiter Berufswunsch, wenn man so will. Dann hat sich so eine Gelegenheit ergeben, tatsächlich im Fußball zu arbeiten. Es wird zu weit geführt, wenn ich das alles erzählen würde, wie das dazu gekommen ist. Und tatsächlich, ich fand Fußball schon immer interessant als Metapher für oder als Analogie für das Leben an sich. Zum Beispiel kann ich mich gut erinnern, dass ich mal früher in meinem vorherigen beruflichen Umfeld viel mit Fußballanalogien gearbeitet habe, wenn es darum ging, über Teams zu sprechen und wie Teams funktionieren und warum es heute oder warum es damals schon nicht mehr geht, dass es nur noch den einen gibt, der immer alles rettet, ne? Sondern der Heldenfußball zum Beispiel, den gibt es ja in dem Sinne kaum noch, beziehungsweise ist ja nicht nachhaltig erfolgreich, ne? Sondern es sind eher immer die Teams, die erfolgreich sind, wo natürlich auch hervorragende Einzelspieler sind, aber die sich einer Sache auch unterordnen können. Und deshalb ist der Fußball, finde ich, hat für viele Bereiche, kann man ihn gut nehmen, um auch mal Dinge zu entkomplizieren und sich dadurch vielleicht auch mal ein Bild zu machen. Und persönlich gucke ich sehr gerne Fußball und muss sagen, also auch gerade beim FC St. Pauli, weil ich da natürlich wirklich auch früher schon viel im Stadion war, wenn man so ein bisschen zurückschaut auf sein eigenes Leben, das hört sich jetzt ja so wahnsinnig banal an, ne? Aber dann würde ich sagen, da sind schon ein, zwei Fußballspiele dabei, wo ich sagen würde, die gehören schon zu den Top Tens der Dinge, die ich mal gefühlt habe.
Aber logisch, klar.
Erlebt habe, ne?
Also es ist
aber
ja wie mit Konzerten.
Genau. Ne? Nur, es hört sich dann ja so banal an, ne? Wenn du jetzt in so bestimmten Peer Groups, könnte ich mir vorstellen, rollen die Leute jetzt mit den Augen und denken, ach, wie kann man denn ein Fußballspiel so spannend gefunden oder toll gefunden haben? Deshalb sage ich ja auch eher, was man gefühlt hat. Ne? Das finde ich jetzt beim Fußball ganz einmalig, weil das ist auch, was in der heutigen Pandemiezeit so fehlt. Es hat ein bisschen was Spirituelles. Ja, also diese 14-tägigen Zusammenkünfte am Millerntor, 30.000 Leute, es entwickelt sich eine Dynamik und womöglich eine Dramaturgie und am Ende gewinnst du entgegen aller Möglichkeiten, die du eigentlich hast. Und das, diese Art, die fehlt im Moment unheimlich im Sport, im Fußball und mir persönlich auch.
Ja, das ist ja auch die Zusammenkunft von der Gemeinschaft, egal ob das auch ne, wieder auf einem Konzert ist oder im Stadion eben. Benjamin, bei dir ist ja auch klar, Fußball große Rolle gespielt, weil Profifußballer und jetzt auch verbandelt damit. Aber wie wichtig ist für dich noch, auch nachdem du aufgehört hast, eben Profifußballer zu sein, was ja schon über ne, 14 Jahre, 15 Jahre her ist?
So lange her, ne? Ja, also... Ja. Was ist Fußball für mich, was ist Fußball für die Gesellschaft? Ich muss sagen, ich habe da immer halt die Perspektive als Spieler gehabt. Ja? Ich war einmal als Kind im Stadion beim VfB Stuttgart in der Cannstatter Kurve im A-Block. Ja? Und auch, ich weiß es noch wie heute, auf diesem Zaun saß einer mit einem Mikrofon, nacktem Oberkörper, richtig, richtig dickem Bauch. So. und da war Cannstatter Kurve auf den Bauch tätowiert. Und irgendwie war das so, okay, dieses Hardcore-Fantum, auch weil ich Spieler war, das war mir danach ein bisschen fremd in dem Moment. Mhm. Oder so, ne? Also ich habe das immer sozusagen aus der Spielerperspektive gesehen und nicht so sehr aus der Fanperspektive. Ich glaube, das ist leider etwas, was man ein bisschen verliert, wenn man Spieler ist, dass man diese Fanperspektive einfach... Ja, das ist die andere Seite. Man ist auf dem Platz und nicht am Spielfeldrand. So, deswegen aus der Perspektive ist es so, der Fußball also hat mir persönlich Dinge beigebracht, die für mich essentiell wichtig sind auf einer Werteebene grundsätzlich, um auch für den Beruf, für die Familie und so weiter und so fort. Das heißt,
was nimmst du da noch mit? Also was hast du da wirklich konkret gelernt, wo du sagst, ey, das ist mir total wichtig geworden in meinem Leben und super hilfreich?
Viele Sachen. Wir sollten darüber ein Buch entwickeln, Martin, weil es sind viele Sachen. Es gibt viele Parallelen zwischen Fußball und den allen möglichen anderen Bereichen des Lebens. Einfache, banale Wahrheiten. Aber die Tatsache, dass niemand irgendwas alleine schaffen kann, sondern dass es nur gemeinsam geht. Und dass es nur geht, wenn du die Leute, die in deinem Team sind, unterstützt und sie dich unterstützen. Und nicht, wenn einer auf dem Spielfeld den denkt, er nicht mitzuziehen oder der Superstar zu sein und nicht mit der Mannschaft. Das geht nicht. Es vergiftet die Gesamtatmosphäre. Das heißt, dieses zum Beispiel sich gegenseitig zu unterstützen, um im Team erfolgreich zu sein, ist eine Grundlage. Ohne das geht's auf keinen Fall. Und niemand alleine kann das Spiel gewinnen. Zum Beispiel. Ja, oder wenn wir sagen, ist auch schon angekommen, Fair Play. Ist so einfach. Ja. Aber wenn alle Fair Play machen würden in der Wirtschaft, wenn sie Fair Play machen würden, sich selbst gegenüber, Fair Play dem Planeten gegenüber, ja, dann wären wir in einer anderen Welt. Von daher, theoretisch hat der Fußball die Möglichkeit, ein absolutes Vorbild auch zu sein, wie viele, glaube ich, vielleicht auch andere Sportarten, aber für andere Lebensbereiche. Und ja, aber natürlich gerade jetzt, apropos Pandemie, ist ja die Diskussion eine andere, nämlich Menschen entfremden sich vom Fußball, weil sie nicht mehr im Stadion sind, weil sie sich plötzlich die Frage stellen, warum so viele Millionen? Wo kommt es eigentlich her? Wer macht sich eigentlich die Taschen voll? Geht es um Fußball oder geht es ums Geld? Und so weiter und so fort. Ja, 50 plus 1, Katar-Investoren, bla bla bla, russische Oligarchen, die Fußballvereine kaufen. Der ganze Kontext, goldene Steaks, 230 Millionen Ablösesumme und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, wo die Leute sagen, das entfernt sich, dieser professionelle Fußball entfernt sich von meiner Lebensrealität. Und aus meiner Sicht ist das auch eine Gefahr, dass eben diese positiven Werte, die durch den Fußball vermittelt werden können in der Gesellschaft, dass die auch nicht mehr so vermittelt werden, weil Leute einfach insgesamt sagen, Fußball, nein, ich nehme das nicht mehr hin und ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Das ist für mich eine Gefahr, die auch jetzt gerade in der Entfremdung liegt.
Du hast ja gerade selber gesagt, es ist ja tatsächlich, es ist eine Passion, ein Fantum im Kontrast zu, ne, wenn man an Profifußball denkt, hat man teure Fernsehverträge im Kopf, krasse Gehälter, ne, Spieler, die immer schneller den Verein wechseln. Wie passt da Fußball und Nachhaltigkeit, worüber wir uns ja heute hier unterhalten, wie passt das eigentlich zusammen oder noch zusammen in dieser Zeit?
Nachhaltigkeit ist ja viel größer als das Thema Fußball. Die Frage ist ja beim Fußball eher immer, nimmt er eigentlich seine Rolle, seine gesellschaftliche Verantwortung richtig wahr? Das schließt sich da ja an. Also der Fußball wird ja auch gerne als Plattform genutzt, wenn es darum geht, zum Beispiel die rote Karte gegen Rassismus oder ähnliches. Mhm. So was macht man dann mit Fußballvereinen, um dadurch auch breite Bevölkerungsschichten zu erreichen. Aber der Fußball selber tut sich meines Erachtens in den Organisationsformen heute schwer zu sagen, ich nehme meine Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung zum Beispiel auch hinsichtlich Nachhaltigkeit wahr. Wobei, wir können ja noch mal über den Nachhaltigkeitsbegriff diskutieren, der ist ja größer als ökologische Nachhaltigkeit.
Richtig,
zum Beispiel.
Ja.
Und weil am Ende des Tages ist das Geschäft wahnsinnig volatil und wird von so viel Emotion dominiert. Und nachhaltiges Handeln kann auf den ersten Blick erstmal als Gedöns, wie unser Ex-Kanzler Schröder das mal genannt hat, identifiziert werden. Nämlich als Gedöns, so, ja, das macht man dann irgendwie. Aber das Geld muss in den Sport gesteckt werden und so. Ne? Und man erkennt eigentlich nicht die Notwendigkeit, also einmal die, dass man Verantwortung zu übernehmen hat als Verein und zweitens, dass da natürlich auch viele Chancen drin stecken. Und das ist zum Beispiel bei uns ganz aktuell so. Und ich glaube, wir haben diesen Tipping Point jetzt erreicht, dass die Positionierung des FC St. Pauli, die in dem Sinne eigentlich nicht nachhaltig ist, wenn man das mit Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne einfach nur übersetzt. Aber die Positionierung an sich als Wertegemeinschaft, als Plattform, die halt für mehr steht als für Fußball, das merken wir schon in der Nachfrage von Sponsoren. Hm. Und wir gucken uns dann natürlich schon genau an, wenn so ein Verein wie Hoffenheim, die das sehr, sehr vor sich her tragen, das ganze Thema Nachhaltigkeit, was macht das? Wo kommt die Nachfrage her? Und das ist das Interessante. Der Fußball hat immer so eine gewisse Latenz, Strömungen, die woanders schon Mainstream sind, für sich rechtzeitig zu adaptieren. Mhm. Und ich glaube, es wird genauso sein wie jetzt im Investmentbereich, dass nachhaltige Investmentanlagen eine hohe Nachfrage haben, dass so jemand wie BlackRock sagt, wir fordern das einfach jetzt von den Unternehmen, in die wir investieren. So ähnlich wird das auch andersrum sein. Und auf einmal werden sich wieder alle umgucken, sage ich jetzt schon voraus, wenn es auf einmal heißt so, oh, Nachhaltigkeit wird zum Lizenzierungskriterium oder als Sponsoren verlangen, gewisse Nachhaltigkeits-KPIs, bevor sie sich da als Sponsor sehen. Und insofern, der Fußball ist auch immer nur Teil einer Gesamtgesellschaft, aber in diesem Falle, glaube ich, stecken hier auch viele Chancen drin.
Lass nochmal konkret zu euch zurückkommen, denn der FC St. Pauli, der hat ja letztes Jahr gemeinsam mit der Fanszene eben, die total wichtig ist für den Sport, ein Papier verfasst, in dem Reformen im Fußball gefordert werden. Was sind denn da drin, was habt ihr aufgeführt, was sind die strukturellen Probleme genau, die ihr gemeinsam kritisiert und wo ihr was ändern wollt und wo ihr Menschen auffordert, Dinge zu ändern?
Ja, also das ist ja auch ein sehr weites Feld. Im weitesten Sinne geht es ja eigentlich darum, erstmal, und das finde ich bei dem Papier ja super, das ist ja überschrieben mit ein anderer Fußball ist möglich. Mhm. Es ist lustigerweise etwas, was wir vor 3 Jahren bei uns mal als Saisonkampagne machen wollten, uns aber nicht getraut haben, weil wir gedacht haben, die Leute denken dann, wenn wir schlecht Fußball spielen, ja, genau, anderer Fußball ist möglich, ein besserer wäre noch besser. Aber jedenfalls ist es ja damit überschrieben. Und da geht es ja vor allen Dingen um Strukturen im Fußball, die beklagenswert sind. Und das Papier macht da, finde ich, auch sehr viele gute Punkte. Und im weitesten Sinne geht es um die Integrität des Wettbewerbes. Ne? Also erstmal die Grundthese ist ja, Fußball ist ja so groß geworden und so ein Phänomen geworden, weil in diesem Sport es immer möglich war, dass David Goliath schlagen konnte. Das sind die Spiele, über die man gesprochen hat. Ja, wenn der FC St. Pauli den FC Bayern München geschlagen hat, dann ist das eine Tagesschau-News wert. Wenn der FC Bayern mit 9 Mann spielt und trotzdem noch 3-0 gegen Augsburg gewinnt, das ist todlangweilig. So, es geht also erstmal eigentlich, es geht ja eigentlich erstmal darum, dass die Intrig- Integrität des Wettbewerbs, dass es überhaupt einen Wettbewerb geben kann. Und darüber wird sich in diesem Papier halt sehr viel, wie ich finde, sehr konstruktive Gedanken gemacht, was man da tun könnte. Und da geht es ja auch um den Einfluss von Investoren im Fußball zum Beispiel. Und da gibt es ein paar sehr vernünftige Vorschläge, dass man zum Beispiel das Geld, was für den Sport, für den Fußball ausgegeben wird, für die Profimannschaft, auch nur selber erwirtschaftet werden darf. Oder das darf nur das Geld sein, was man selbst erwirtschaftet hat. Das Geld, was man dann von extern, von Investoren oder ähnlichem bekommt, das kann man auch gerne nehmen, aber das sollte man dann in andere Projekte stecken, in soziale Projekte, nachhaltige Projekte. So, und eigentlich geht es darum, eigentlich so eine Art Financial Fairplay herzustellen, so dass man wieder einen fairen Wettbewerb hat.
Benjamin, wenn man jetzt aus deiner Sicht als ehemaliger Profifußballer und wenn man jetzt auch noch auf andere guckt, beispielsweise auf André Schürrle und Benedikt Höwedes, zwei deutsche Weltmeister, die auch ihr Karriereende jetzt hinter sich haben, die gucken kritisch und auch selbstkritisch auf den Sport, auf das, was wir eben schon gesagt haben, ne, immer fette Autos, Kohle, teure Klamotten. Man hat sich unter Druck gesetzt gefühlt, das geil zu finden und haben keinen Bock mehr drauf. Passiert da gerade was? Also ist es gerade so, dass es sich ändert, weil sich viele Stimmen melden?
Naja, also es ändert sich ständig was. Das ist ja ständig alles so in Bewegung. So, ne? Und man sieht natürlich auch schon einige Entwicklungen im Fußball jetzt auf Spielerebene, sagen wir mal, keine Ahnung. Wenn man das zum Beispiel... Früher waren in Fußballmannschaften war es ja alles total hierarchisch oder so. Die Jungen müssen die Bälle tragen, haben immer nur auf die Fresse bekommen und die Alten waren die Bosse und haben keine Widerrede. Da war vielleicht in der deutschen Nationalmannschaft Michael Ballack oder so noch ein Vertreter oder so ähnlich. Früher war das noch schlimmer, ne? Und alles drum und dran. Und irgendwann wurde es ein bisschen demokratischer, flachere Hierarchien und moderner und so weiter. Ich glaube, Impulse von Jürgen Klinsmann und so weiter. Also es gibt da Entwicklungen, habe ich vor kurzem erfahren, bei den Frauen ähnlich. Das war selbst im Frauenbereich im Fußball so, dass es auch da so war, dass man früher als junge, Zitat, Rachel Rinas Scheiße fressen musste, ja, Spielerin beim FC Köln, und dass sich das heute geändert hat. Das heißt, mit der Innensicht als Spieler, natürlich haben sich da viele, viele Sachen entwickelt und verändert, aber natürlich die Kapitalisierung und das Geld und die Exzesse, die damit gemacht werden, ich glaube, die sind in der Zeit ja eher noch heftiger geworden, ja. Also ich habe als Spieler, als 20-Jähriger bin ich beim VfB Stuttgart bei den Profis in der Kabine gewesen und dann ist man ja noch enthusiastisch und man ist noch idealistisch und so weiter und so fort. Und dann lag ich auf einer Massageliege und neben mir, ich sage jetzt keinen Namen, lag einer, der darüber erzählt hat, was er mit seinem Geld macht und dass er sich jetzt gerade Gold gekauft hat und sich wie die Panzerknacker einen Goldbarren in seinen Schrank legen wollte, weil er schon Wohnungen hat und Aktien hat und jetzt wollte er sich einen Goldbarren da reinlegen. Er hat dann aber dooferweise nur ein Kilo Gold bestellt und hat festgestellt, ein Kilo Gold ist ja gar nicht so groß wie so ein Goldbarren bei den Panzerknackern und war also jetzt an diesem Tag enttäuscht, dass dieses Kilo nicht so schön in seinem Schrank aussieht. Das waren Sachen, zum Beispiel, das waren Sachen, die haben mich damals als junger Spieler getroffen. Die haben mich auch irgendwie enttäuscht. Die haben mir auch gezeigt, wie sinnentleert ein Leben als Fußballprofi sein kann.
Ja? Aber hast du da was gesagt? Also ist das damals als, wie du sagst, 20-Jähriger, ist ja doch schwer vielleicht zu sagen, ey, hast du schon mal drüber nachgedacht, deinen Goldbarren, brauchst du den wirklich? Oder XY, du interessierst dich doch gar nicht für Autos, warum hast du die Karre gekauft?
Das habe ich in dem Moment mir nicht getraut. Es war ein alter, gedienter Spieler und da sagt man dann nicht sofort, als jemand, der zum ersten Mal da ist, irgendwie, das habe ich mir angehört, habe ich mir selber ausgemacht. Aber das sind dann schon Sachen, wo ich ja auch persönlich immer, deswegen ist aus mir auch kein richtig guter Fußballer geworden. Ich hatte gute Anlage, war sehr talentiert, sehr früh, sehr gut in der Jugend auch und Nationalspieler und so weiter. Aber ich habe sehr früh schon das Gefühl gehabt, so ey, ich will das nicht mein Leben lang machen. Ja, ich möchte auch was anderes machen. Ich verstehe André Schürrle und andere deswegen sehr gut. Sie haben ein langes, langes Leben in der Jugend schon und dann auch als Profi verbracht. Sie haben auch finanziell ausgesorgt und dann irgendwann zu sagen, ich reize es nicht bis zum Schluss aus, sondern ich möchte dann den Moment finden, wo ich das Gefühl habe, auch das Leben danach geht jetzt gerade, oder ne, der Sprung in ein anderes Leben danach ist jetzt gerade günstig und dann nehme ich den jetzt. Das macht das mal. Ich finde es sehr, ehrlich gesagt, ein bisschen, Anführungszeichen, bemitleidenswert, wenn Fußballer bis zum Schluss festhalten müssen am Fußball, weil sie keine andere Alternative haben, weil sie auf keine anderen Ideen kommen oder weil sie ihr Leben lang nur das gemacht haben und ihr Kopf nur darum gekreiselt ist und die einzige Möglichkeit ist, danach Trainer oder Manager zu werden. Mhm. Wenn das klappt, ist ja gut. Aber bei den meisten klappt das nicht, weil es gibt nicht so viele Trainer in der Bundesliga. Das heißt, ich glaube, da gibt es ganz viele Spieler, die leider diese Option nicht haben und deswegen muss man jemanden wie André Schöle und Benedikt Höwedes zum Beispiel eigentlich gratulieren dazu, dass sie selbstbestimmt sagen, für mich ist das Kapitel zu Ende, ich habe das mitgemacht und ich habe darüber reflektiert und alles drum und dran und jetzt finde ich einen guten Einstieg in ein Leben danach, weil das Leben nach einer Fußballkarriere ist länger wie das Leben mit einer Fußballkarriere oder währenddessen und deswegen ja, ist es auch gut, dass solche Menschen dann am Ende sagen, ich erzähle mal aus meiner Sicht, wie das von innen aussieht, weil ansonsten hat man als Fan da häufig einen sehr glorifizierten Blick auf das Ganze und in der Kabine sieht sowas häufig anders aus.
Mit dem ganzen Hintergrundwissen, was ihr habt, könnt ihr beide noch entspannt Fußball gucken jetzt?
Also du meinst diese, wenn man um diese Umstände weiß, oder?
Richtig, wie? Richtig, ja.
Ja, ich kann das tatsächlich ausschalten. Ich interessiere mich aber vor allen Dingen für Zweitliga-Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind diese Auswüchse natürlich nicht ganz so. Und auf der anderen Seite glaube ich, man darf den Spielern auch nicht immer Unrecht tun. Ne? Man muss sich das immer mal überlegen. Die sind ja teilweise so jung. Ne? Wenn ich irgendwo im Trainingslager bin und sitze da mit denen am Tisch, ich könnte ja deren Vater sein und die sind so jung, 20, 22, verdienen natürlich auch für das Alter, auch in der Zweitligamannschaft, schon echt viel Geld. Das ist nicht ganz so einfach, damit umzugehen. Ne? Also nee, deshalb,
das ist ja auch same, Musikindustrie ist ja das Gleiche.
Ja,
also.
Ja, stimmt, absolut. Also und insofern, ich kann tatsächlich den Fußballsport noch genießen, wobei natürlich aktuell eher dazu beiträgt, also ich finde das Erlebnis jetzt am Fernseher vor leeren Rängen und so, das ist dann ja doch, auch das kann man nicht mit dem vergleichen, wie das Produkt eigentlich
ist. Nein, das ist scheiße.
Ich finde ja ehrlich gesagt, fand es ja gerade, also was ich toll finde oder interessant finde beim Fußball, natürlich einzelne Spiele, einzelne Sachen, wenn St. Pauli spielt, dann ist das irgendwie so was anderes, weil man emotionaler dabei ist und so. Aber ansonsten, was ich halt super spannend finde im Fußball, ist gerade auch wirklich der Hochleistungsfußball, also sagen wir mal Champions League. Ja, da finde ich das ganz interessant, weil man kommt da ja jetzt gerade in so einen Bereich, da geht's nicht mehr weiter. Das heißt, das ist der beste Fußball, der jemals gespielt wurde. Guckt euch mal Franz Beckenbauer 1966 an. Wenn der den Ball hatte, ist er locker getrabt, ja, geschwebt förmlich und alle anderen auf dem Platz sind gestanden. Ja, das kann man mit dem heutigen Fußball nicht vergleichen. Heute ist es so, die Entscheidung muss getroffen werden, wo ich den Ball hinspiele, bevor der Ball bei mir ist. Ja, den Sprint, den ich mache, das ist am Rande der menschlichen Kapazität, man kann nicht mehr schneller werden. Ja, die physische Konstitution, die ist am Ende angekommen. Deswegen heutzutage wird ja auch alles schon mit Daten am Ende ausgewertet im Training, jeder Sprint, wie viel ist er gelaufen, wie viel ist er gesprintet, wie sind seine pH-Werte, hätte ich beinahe gesagt, im Blut und so weiter und so fort. Es wird ja digitalisiert mittlerweile. Ja, die letzten Bereiche sind vielleicht noch mental, ja, kognitiv, ja, frühzeitig räumliches Sehen und solche Sachen. Das sind vielleicht noch Dinge, die man weiter ausschöpfen kann. Aber ansonsten ist der Fußball, kommt der an seine Grenze, was menschliche Kapazität oder so angeht. Ne? Das finde ich halt irgendwie krass, ja, ein interessanter Gedanke. Deswegen finde ich das eigentlich spannend, wenn man so Hochleistungsfußball sieht, zu sagen so, hey, so heftig, ich sage jetzt mal perfektioniert, hat es den Fußball vorher so noch nicht gegeben. Und deswegen finde ich dann immer, wenn dann sowas wie Bayern München zum Beispiel in der Champions-League-Saison, wo man das Gefühl hat, wow, so gut haben wenige Mannschaften vorher jemals gespielt. Und das inspiriert mich.
Das finde ich auch insofern spannend. Auch da übrigens ist der Fußball wieder eine Analogie fürs Leben, ne? Also zu Produktivitätssteigerung, wenn es jetzt ums normale Arbeiten geht, da ist es ja auch so. Ich kann mir vorstellen, dass man in den 60er Jahren auch nicht das Tempo hatte, was man heute hat, wenn es ums Arbeiten im Büro zum Beispiel geht. Und das ist im Fußball natürlich irgendwie genauso.
Schon wieder eine Analogie für unser Buch, Martin.
Ja, absolut.
Wir müssen die zusammenstellen langsam.
Ja. Bevor wir da jetzt aber zu deep reingehen, wir müssen noch über eure neue, nachhaltige Produktion von Trikots sprechen, weil das ist grandios und neu bei St. Pauli. Mit Kongster als Hauptsponsor zusammen und das Ganze geht ab Mai los. DIYY.
Genau.
Super, super freudscher Versprecher. Das ist total grandios und es liegt eigentlich total nah. Warum hat das vorher keiner gemacht? Eigene Trikots produziert?
Na, das stimmt ja natürlich so nicht, ne? Borussia Dortmund.
Aber nachhaltige. Ja, so
ja,
wie
ja
ihr
genau.
Es macht, ja.
Also Borussia Dortmund hat das ja schon mal gemacht mit der Marke Goal. Das war so um 2000 rum, haben das dann aber eingestellt und das war damals natürlich, war Nachhaltigkeit in der Produktion noch kein Thema. Nee, es ist ja tatsächlich, bei uns ist die Reise bis hin zu DIY ja relativ klar skizziert. Es gab einen Mitgliederbeschluss, ich weiß jetzt nicht genau, ob 2016 oder 2017, und bei uns ist die Mitgliederversammlung nun mal das höchste Gremium im Verein, dass die Merchandising-Produkte nach und nach auf Nachhaltigkeit umgestellt werden sollen. Und im Zuge dessen, als unser Ausrüstervertrag mit Under Armour sich dem Ende neigte, ne, diese Saison spielen wir ja noch in Under Armour, haben wir natürlich bei der Suche nach einem neuen Ausrüster Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda geschrieben und gesagt und uns auch den Markt angeschaut entsprechend. Aber eigentlich konnte keiner die das uns so anbieten, wie wir es gewollt haben. Und zwar.
Woran hat es gehapert?
Ja, weil wir machen ja nicht nur ein Trikot aus, sag ich mal, Ozeanplastik, sondern wir wollten halt eine ganze 160 Teile umfassende Kollektion, die komplett nachhaltig ist. Und zwar nachhaltig im Sinne der Produkte, die verwendet werden, dass sie sortenrein sind, dass sie wiederverwendet werden können, dass sie recycelt sind, dass sie unter fairen Bedingungen hergestellt werden, also dass die Menschen, die da arbeiten, vernünftig bezahlt werden, einen Lohn bekommen, von dem sie auch leben können, und dass es da einfach soziale Standards gibt, die eingehalten werden müssen. Und das können dir normale Ausrüster, können dir das nicht liefern, weil die haben ja auch keine eigenen Fabriken, ne? Die kaufen ihr Kram dann ja auch irgendwo ein. Und das war nun mal der Anspruch, den wir da hatten. Und als wir gemerkt haben, das kriegen wir nicht am Markt, haben wir so einen internen Slogan entwickelt, der heißt, alles muss man selber machen.
Ja, finde ja, ich genau. Sehr gut.
Und dann müssen wir es halt selber machen und selber versuchen. Mhm. Wohl wissend, dass wenn du wirklich nachhaltig wärst, müssten wir ja natürlich eigentlich sagen, hey, wir kaufen einen Trikotsatz und den spielen wir jetzt so lange, bis er kaputt geht. Ne? Das wäre ja wirklich nachhaltig. Oder unsere Produkte sind auch nicht Cradle to Cradle. Das heißt, dass sie sich selber wieder in den Kreislauf irgendwann transformieren. Mhm. Deshalb haben wir intern eher so diese Marschrichtung not perfect, but better. So würde ich das mal nennen. Ja, also wir das ist auch die Marke des FC St. Pauli und wie er auch gemocht wird von den Menschen, als jemand, der zumindest versucht, die Dinge besser zu machen, aber dabei vielleicht auch mal scheitern kann. Ne? Alles, was wir jetzt über DIY wissen wir, dass es nicht scheitern wird, weil wir haben schon sehr viele Trikots in dieser Aktion im Dezember jetzt vorverkauft, was uns in dieser pandemischen Lage auch tatsächlich mit zusätzlichen Mitteln wieder versorgt hat. Aber dieses Ringen darum, das Richtige zu tun, das manifestiert sich in dieser Kollektion sehr, sehr gut.
DIY ist keine coole Idee, das ist notwendig, das hat euer Wertebotschafter auch gesagt, Ewald Lien. Was glaubst du, wie schnell werden jetzt andere Clubs sagen, wow, krass, die machen das, wow, das machen wir jetzt auch, irgendwie?
Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist schwer zu kopieren. Also zum einen muss man immer wissen, ein Ausrüster ist ein wichtiger Bestandteil bei den Vermarktungserlösen, ne? Weil da wird dann immer noch externes Geld mit zusätzlich generiert, auf das wir in diesem Falle verzichten, was wir natürlich durch den Verkauf der Kollektion wieder reinbekommen. Aber das musst du dir auch ein bisschen leisten können, zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg und ein gewisses unternehmerisches Risiko ein. Und auf der anderen Seite können wir das deshalb, weil wir halt ein sehr professionelles Merchandising seit vielen Jahrzehnten haben, sehr viele Produkte selber, nicht selber herstellen, aber wirklich uns bei diesem Thema gut auskennen und mit meinem Kollegen Bernd von Geldern, der früher beim Miles war, die sehr viele Produkte rund ums Merchandising und im Sport hergestellt haben, haben wir halt sehr viel Expertise im Haus, um das überhaupt stemmen zu können. Mhm. Das haben die allerwenigsten.
Und was war denn was, wo ihr gesagt habt, wow, das wird wirklich schwer, es umzusetzen, wenn wir jetzt selber nachhaltig produzieren?
Naja, das ist ja tatsächlich eine große Aufgabe, ne? Du brauchst dann ja die richtigen Lieferanten, alles, was irgendwie dazugehört, du musst eine Marke haben, du musst eigentlich im Prinzip brauchst du das richtige Netzwerk, die richtigen Lieferanten, die dir das Produkt dann auch zu einem annehmbaren Preis herstellen können, weil es jetzt auch nicht auf einmal doppelt so teuer werden darf wie konventionelle Herstellung. Da bin ich aber tatsächlich nicht ganz so firm drin. Da haben wir extra eine Person bei uns eingestellt, die sich um dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und auch um DIY kümmert, glücklicherweise. Das hat dann auch einen Vorlauf von 1,5 Jahren, bis man so etwas dann, ja, so eine Maschine sozusagen an den Start geschoben hat.
Wofür steht eigentlich das zweite I? DIY, wissen wir, do it yourself, alles muss man selber machen, aber das zweite I?
Genau, also DIY erstmal ist ja, der FC St. Pauli ist definiert als DIY-Club. Also er ist alles, was er heute ist, ist, weil Menschen einfach gemacht haben. Ne? Benny Adrian ist ein super Beispiel dafür. Nur im Umfeld des FC St. Paulis war es möglich, so etwas wie Viva Con Aqua zu machen. So. Und DIY ist tatsächlich natürlich eine Anlehnung an dieses Do-it-yourself und das soll es ja auch sein. Es heißt aber in der Langform Do-it-improve-yourself. Und das hat zwei Facetten. Das hat auf der einen Seite die Facette desjenigen, der diese ja Performance-Sportklamotten, was es ja sind, anziehen soll. Ne? Also mach Sport im weitesten Sinne. Und auf der anderen Seite aber auch der Anspruch, tatsächlich selber zu versuchen, es irgendwie besser zu machen. Und und da muss man aber auch so ehrlich sein, das ist ja heutzutage nicht so einfach, eine Marke einzutragen. Und uns ist dann aufgefallen, dass die DIY in dem Sinne weltweit noch nicht eingetragen oder geschützt war. In Klammern, da kann man sich ja mal fragen, warum eigentlich nicht? Ist das eine gute Idee oder eine schlechte? Aber wir haben gesagt, wir finden das irgendwie super, weil die Menschen werden es verstehen. Auch wenn sie nicht unbedingt vielleicht wissen, wie man es aussprechen wird. Und
deshalb, du hast ja an mir gesehen.
Ja, aber das macht es als Produkt nicht schlechter. Es manifestiert aber den Anspruch, der dahinter steht.
Also ab Mai gibt es diese Trikots. Ich bin sehr gespannt. Wir haben noch ein Thema, worüber ich sehr gerne sprechen will, weil ihr seid ja als St. Pauli nicht nur im Fußball engagiert, sondern auch im Thema Gaming sehr stark. Wie passt das jetzt mit St. Pauli zusammen? Und erstmal ihr beide, auch Benjamin, um dich nochmal da reinzuholen, wie seid ihr mit Gaming verbandelt?
Ich bin noch da, ich bin ja kurz bei dem Werbeblock eingeschlafen, aber läuft bei mir jetzt wieder weiter. Man sieht, St. Pauli kommt auch nicht ohne Werbung aus, ja. Also auch hier, man kann, also ein anderer Fußball ist möglich und man ist natürlich auch ganz anders wie alle anderen, aber man kann auch nicht auf die klassischen Mittel verzichten. Das ist ja auch eine interessante Wahrheit in dem Kontext. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr auf diesen neuen Ansatz, das mal ganz abgesehen davon. Aber Scherz beiseite. Gaming, ja gut, Gaming, also ich bin da raus irgendwie so. Das ist
kein
so.
E-Sport für dich.
Ja, ich habe früher auch FIFA gespielt und Pro Evolution Soccer und so, als ich auch jung war und so. Aber naja, Michael Fritz, ne, der also ein Mitstreiter und Kollege von mir auch, der dann halt sagt, hey, das muss, und da habe ich das auch erst gecheckt, was das für ein Milliardenmarkt ist. Also das ist ja unfassbar. Es gibt ja, das habe ich dann erst gecheckt, dass die das in Stadien oder riesengroßen Hallen spielen und so.
Ja, alle Gamescom. Wissen, Gamescom, du stellst dich an, 4 Stunden für ein Spiel.
So, und dann gucken die alle den Leuten beim Counter-Strike-Spielen zu. Und jetzt mit Twitch und den ganzen anderen Plattformen und so. Ich finde halt, ich will halt zum Beispiel nicht, dass meine Kinder das die ganze Zeit machen. Ja, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig im Sinne von, ja, man muss mitmachen, um sich zu vermarkten und das ist eine große Reichweite und so weiter. Und gleichzeitig bin ich so, hey, man muss ja auch nicht, also weißt du, persönlich so gedacht, man muss auch aufpassen, dass man nicht jedem Hype hinterher rennt. Oder vielleicht auch Sachen den Leuten vorsetzt, wo man sagt, hey, für meine Kinder würde ich das eigentlich ungern sehen. Zum Beispiel, dass die da so tief eintauchen und den ganzen Tag spielen. Ja, also das finde ich so, da bin ich so ein bisschen der Zeigefinger zu sagen, ja, ey, was macht denn das aber mit unserer Gesellschaft, wenn alle nur noch auf Social Media oder auf Games unterwegs sind? Ja, und gleichzeitig als Marke ist natürlich ein Riesenpotenzial, eine riesengroße Reichweite, ein wahnsinniger Markt. Deswegen kann man da wahrscheinlich nicht da verzichten, daran mitzumachen. Also ganz persönlich bin ich der Meinung, die Message sollte ist für so eine eher an die junge Leute, die hier zuhören, weniger Zeit vor dem Rechner oder dem Handy verbringen. Ja?
Aber geht raus, es kann in die Natur, ja auch, macht du hast
Sport
ja recht.
Und atmet
Du hast ja recht, aber Gaming kann ja auch eine total integrative Wirkung haben. Ich meine, also wir haben eine Folge hier gemacht bei Versprochen, da hatte ich tolle Gäste dazu. Es ging um Inklusion im Gaming, Gaming ohne Grenzen. Kann man mal reinhören. Das ist ja auch wichtig. Also, um noch mal,
nee, aber das, ne? Deswegen, also das darf man ja, ich bin da, man klingt dann so wie so ein alter Opa, der sagt, oh, früher war das alles anders und man ein bisschen so warnend. Aber eben, so ein bisschen ist es so, gleichzeitig ist es wichtig für Fußballmarken, für Marken, generell auch für Viva Con Agua. Wir wollen das ja auch verwenden. Ich meine, gerade gesagt, wir arbeiten in der Gaming Convention bei uns in der Villa Viva in Kapstadt, gerade auch in Afrika, ein riesiges Entwicklungsfeld und so weiter und so fort. Also Afrika. Von daher super spannend, unfassbar spannender Markt und man kann damit viel machen. Es ist ja auch ein kreatives Tool irgendwie so. Also von daher, Martin, rette mich doch mal aus der...
Martin, wie passt denn jetzt Gaming mit St. Pauli zusammen?
Ja, also erstmal finde ich, bin ich froh, dass Benjamin selbst gesagt hat, dass er sich wie ein alter Mann anhört. Sonst hätte ich das ja machen müssen. Ja. Wie passt das zusammen?
Ich werde 40 in diesem Monat, Martin. Ja. Das ist eine Wahrheit.
Genau. Wie passt das zusammen? Ja, wir glauben, das passt sehr gut zusammen. Und zwar ist das halt wieder das Thema mit der Wertegemeinschaft. Also am Ende des Tages geht es uns darum, dass wir glauben, dass die Werte, für die der FC St. Pauli steht, dass das gut ist, wenn die eine große Plattform und Reichweite haben. Unter anderem deshalb spielen wir auch Profifußball, ne? Weil wir nutzen, wenn du so willst, zusammen mit dem Verein und den Spielern die Möglichkeiten, die uns Profifußball bietet, um für das zu werben, was wir richtig finden in dieser Gesellschaft. Und das ist halt eine wertschätzende Gesellschaft, für die wir eintreten. Und natürlich schauen wir uns dann auch andere Communities an. Und da ist die der Gaming-Community natürlich riesengroß, weil da gibt es halt auch viele positive Überschneidungen. Denn auch dort gibt es neben allen Problemen, die es da gibt, wie Sexismus oder ähnliches im Spiel, ist es aber so, no nation, no border wird eigentlich fast irgendwo so gelebt wie im Gaming oder im E-Sport. Inklusion ist da deshalb ein Riesenthema, weil da geht es wirklich nicht darum, wie du aussiehst oder ähnliches, sondern was du kannst.
Ja, das war auch super faszinierend in dieser Folge, wie man auch nur durch verschiedene technische Möglichkeiten mit dem Mund dann Sachen steuern kann und da dann ja der Held werden kann, wenn man mag. Ja.
So, und du kannst ja auch mit relativ wenig Mitteln, kannst du hier halt Teil einer Community sein. Ne? Weißt du, so ein Gaming-PC und ein Headset und ein Monitor, da bist du mit 500 Euro irgendwie dabei und das hält sehr lange. Wenn du elitärere Sportarten spielen willst, dann brauchst du schon mehr Geld. Also es hat auch eine große Zugänglichkeit, dieses Thema. Und insofern glauben wir, passt das für uns sehr gut. Und wir haben uns auch hier halt wieder eher da überlegt, wie wollen wir denn da eine Rolle spielen? Also wollen wir gleich Sport machen oder wir wollten, also oder der interne Leitsatz, den wir hatten, ist, wir wollen eigentlich die Herzen der Community gewinnen und nicht unbedingt Pokale. und deshalb haben wir das auch auf viele verschiedene Säulen gestellt. Unter anderem spielen wir ja E-Football, wir machen League of Legends mit MTW St. Pauli, und alles dankenswerterweise mit der großartigen Unterstützung von Kongster, unserem Hauptsponsor, dem man gar nicht genug danken kann dafür. Und auch hier geht es immer um Wertetransport, um Fairness im E-Sport. Und natürlich im zweiten Schritt, und da hat Benny total recht, ist es einfach ein interessantes Wachstumsfeld, nenne ich das jetzt so. Bei uns funktioniert das sehr gut. Und es ist auch ein weiteres Angebot an Menschen, die man vielleicht mit dem Kernprodukt Profifußball nicht mehr unbedingt erreicht. So, und insofern ist das für uns eine sehr runde und gute Sache. Und es zeigt sich halt auch, und das ist das Tolle, dass auch im E-Sport da die gleichen Dinge passieren, die wir uns im normalen Fußballkontext auch irgendwie immer wünschen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Es gibt zum Beispiel den AEK Athen, mit dem es eine Fanfreundschaft gibt, und die spielen in Griechenland im Pro Club. Pro Club bei FIFA ist, wenn 11 gegen 11 spielen. Das ist in Deutschland nicht so wahnsinnig populär, aber wir haben auch Pro Club bei uns. Und dieser Mensch, der Geld in Griechenland verdient hat mit Pro Club, also jetzt nicht viel, aber ein bisschen, der hat gesagt, ich will unbedingt für den FC St. Pauli spielen, weil das ist die Wertegemeinschaft, der ich beitreten möchte. So, also das hat auch da in diesen Communities eine unheimlich verbindende Wirkung. Und auch da funktioniert das dann super gut, was den FC St. Pauli angeht. Und insofern haben wir uns da viele Sachen irgendwie vorgenommen und glauben, in der Community sind wir gut aufgehoben.
Man kann ja auch schon sagen, im Herbst soll es ein Digital Gaming Day geben zusammen mit Kongster. Und ich würde so sagen, du hast eigentlich jetzt deine zweite Dauerkarte für die nächsten 30 Jahre, auch eben für den E-Sport.
Ja, genau. Also was ist das? Danke für das Stichwort. Ne? Das ist eben das, was ich vorhin meinte, mit auf mehrere Säulen zu stellen. Also auf der einen Seite ist es der Sport, auf der anderen Seite ist es aber auch das Stattfinden in dieser Community. Und auch einfach immer mit so einem gewissen anderen Blick reinzugehen. Ne? Also zum Beispiel das erste Mobile Gaming Festival mit Kongster zusammen bei uns am Millerntor, als man noch zusammenkommen konnte, hatte ja im weitesten Sinne auch so ein bisschen den Zweck, dass die Community mal anderen vorrangig zum Beispiel ihren Eltern zeigen kann, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Ne, also diese Arten von Vorurteilabbau. Und es war ganz lustig zu sehen, dass auf dieser Veranstaltung hast du einige Eltern oder Väter, auch Mütter gesehen, die mit ihren Kindern da waren und die halt dem mal zeigen konnten, was ist Gaming eigentlich? So, und mit Kongster zusammen, jetzt ist Stream and Play, was wir im November gemacht haben, zusammen mit Rocket Beans, auch wiederum deshalb ein interessanter Aspekt, weil du findest dann automatisch in der Community statt, ohne zum Beispiel gleich irgendwie spielen zu müssen. Auch hier eher diesen Entertainment-Charakter zu nehmen und aber auch da viele interessante Themen irgendwie spielen zu können. Mhm. Insofern sind das also Dinge, die uns wichtig sind. Wir haben zum Beispiel beim Stream and Play einen sehr hohen Frauenanteil gehabt, derjenigen, die dort Protagonisten waren, eben weil es so wenig Sichtbarkeit von Frauen im E-Sport gibt und so. Ne? Damit retten wir nicht die Welt alle zusammen, aber wir glauben, das ist wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, dass es halt nicht, dass diese Dinge halt auch eine Sichtbarkeit haben. Oftmals ist das ja schon wichtig.
Also Gaming auch ein großes Thema 2021 für den FC St. Pauli. Was steht als nächstes an bei euch, Viva Con Aqua, erstmal in Kapstadt, hast du ja gerade schon gesagt, die Villa, ne?
Ja, absolut. Genau, wir sind hier jetzt mit großem Hochdruck daran, wirklich da, ja, uns da vorzubereiten. Das ist ziemlich, also ist ein ziemlich wilder Ritt, muss man mal sagen. Eine Schnapsidee auch im Juni letzten Jahres entstanden und bis jetzt viel passiert. Am 1. Februar kriegen wir die Schlüssel für dieses älteste Backpacker in Kapstadt, wo wir dann einfach, es geht gleich gut los mit dem Kunstfestival, mit dem internationalen Kunstfestival, also alles unter Corona-konformen Bedingungen natürlich, ja. Aber die Künstler werden dann auch gleich in der Villa Viva unterkommen. Eigentlich ist es ja noch geschlossen, es gibt ja gerade keine Buchungen oder sowas, ne? Aber dann werden gleich die Künstler da sein, die dann hier in der Stadt malen, die hoffentlich auch in der Villa Viva malen werden und so weiter. Also cool. Es geht gleich los und dann gibt es da Umbau und hast du nicht gesehen oder ein bisschen schöner machen alles. Am Ende des Tages ist es einfach da, das Ziel auch hier in Kapstadt, Südafrika, eine Plattform zu entwickeln, wo Menschen zusammenkommen, wo Freude entstehen kann, wo Inspiration entsteht, wo Synergien, wie immer halt, Viva con Aqua und alles, was übrig bleibt an extra Energie, geht in das Wasserprojekt hier im Eastern Cape in Südafrika und in die anderen Projekte, die wir unterstützen. Von daher ist es der Beginn von einem ganz neuen Kapitel Villa Viva. Da gibt es ja dann auch noch weitere Schritte im Laufe des Jahres, die wir dann später nochmal drüber reden werden. Aber jetzt geht es erstmal los mit Villa Viva Kapstadt und wir wollen da ja eine Brücke bauen in die Zukunft, dass eben Menschen sich auch wieder in der echten Welt treffen und gemeinsam sein können, um tolle Dinge entstehen zu lassen. Das ist eigentlich die Idee von dieser Villa Viva Plattform. Und das geht jetzt los und ist so ein bisschen, ja, ein neues Baby in der Viva con Aqua Welt.
Es hört sich so an, als muss man auf jeden Fall hin. Es hört sich wunderbar an. Wir haben viel jetzt über eure eigenen Projekte heute gesprochen. Es gibt aber am Ende hier immer, und ich muss euch ja gleich weiterschicken, denn wir treffen uns alle bei Clubhouse wieder. Hier am Ende, bei Versprochen, wird immer ein Fairness Award vergeben. Den könntet ihr beide bekommen, Viva con Aqua oder FC St. Pauli. Aber gut, an wen vergebt ihr persönlich euren Fairness Award heute im Versprochen-Kongster-Podcast? Boah, es kann ein Kollege sein, es kann Micha Fritz sein, es kann,
Und das musst du sagen, ist es so All-Time-Fair-Play-Award aller Zeiten so? Oder ist es so jetzt gerade Januar 2021, wer hat ihn in diesem Monat verdient so? Also das ist für mich so ein bisschen ein Unterschied. Haben wir den Fairplay-Pokal der Welt aller Zeiten oder haben wir so den aktuell in diesem Monat gerade mal vergebenen? Das würde mich nochmal interessieren.
Um es euch einfacher zu machen, sage ich jetzt einfach mal, es ist der aktuelle January 2021 Award, den du vergeben kannst.
Es muss ja keine Einzelperson sein, oder?
Nein, muss es nicht.
Ich würde den Award vergeben an all die Menschen, die zum Beispiel in den Krankenhäusern sich um die ganzen Covid-19-Patienten kümmern und da glaube ich, wirklich sehr, sehr viel mitmachen und mehr als an ihre Leistungsgrenze gehen, um da Menschenleben zu retten.
Sehr gut, finde ich super.
Ja, so, Benjamin. Unschlagbar, da schließe ich mich an, also weil neben dem gibt es wirklich weniges, was man aktuell hervorheben kann. Vielleicht das auch ein bisschen erweitert. Ich war auch immer alle Leute, die da so in der ersten Linie arbeiten und eben nicht die Möglichkeit haben zu sagen, ich bleib zu Hause. Also Krankenhauspersonal, aber auch Menschen in Supermärkten und so weiter und so fort. Einfach wirklich Leute, die sagen, wir sind trotzdem da und in dieser schwierigen Phase halten wir die Welt am Laufen und können nicht in allererster Linie an uns denken, sondern wir denken auch an so, also das vielleicht, was Martin sagt, ein bisschen nochmal erweitert, aber ja, und daneben vielleicht auch an alle die es trotzdem schaffen, optimistisch zu bleiben, ja, also und eben nicht anheimfallen jetzt all dieser polarisierenden Debatte und oder ne, depressiven Gedanken oder sich gegenseitig Vorwürfe machen oder alle die destruktiven Sachen, die leider auch in diesen ganzen Lockdown-Phasen durchkommen oder so. Also deswegen an alle die optimistisch bleiben und nach wie vor festhalten an der Idee, dass nach dieser schwierigen Phase dann auch einfach wieder die Sonne scheint.
In diesem Sinne hoffen wir, dass die Pandemie nicht mehr lange andauert und dass ihr gesund bleibt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wer mag, kann gerne in die anderen Folgen von Versprochen reinhören. Oder auch mal, finde ich sehr gut, jetzt mal ein Cross-Teasing von Viva con Aqua, der Podcast Water is a Human Right. Danke, dass ihr meine Gäste wart.
Bianca, vielen Dank. Das hat viel Spaß gemacht.
Das wollte ich.
Dankeschön. Bis gleich auf Clubhouse.
Ne? Bis gleich.
Bis gleich im Clubhouse. Ne?
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.